Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Ein anderes Beispiel aus der Divi-Zeit ist ja auch wirklich die Telemedizin. Aufgrund unseres Innovationsfondsprojektes hier in NRW, das Telnet@NRW-Projekt, haben wir ja schon gezeigt, dass Teleintensivmedizin nicht nur nice to have ist, sondern wirklich messbar die Qualität der Versorgung verbessert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vitamin E. Heute im Podcast bei uns ist Herr Professor Gernot Marx, Präsident des DIVI, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Die DIVI sagt wahrscheinlich vielen in Bezug auf das Intensivregister etwas. Gerade in der Pandemie hat dieser Tagesreport wertvolle Informationen darüber gegeben, wie viele Kapazitäten auf den Intensivstationen zur Verfügung stehen. Professor Marx hat die Präsidentschaft der DIVI 2 Jahre inne gehabt und übergibt sein Amt nun turnusgemäß zum Ende des Jahres. Grund genug für uns, mit ihm gemeinsam auf seine Amtszeit zu schauen. Auch für uns als ZTG sehr spannend, da er das Thema Telemedizin und Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung stark vorantreibt. Vor allem in der Intensivmedizin, denn da ist er fachlich beheimatet. An der Uniklinik Aachen ist er Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin und Intermediate Care. Und darüber sprechen wir heute. Hallo, Herr Professor Marx.
Grüße Sie.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben als ZTG auch einige Berührungspunkte, einfach weil Sie das Thema Digitalisierung so stark vorantreiben und dafür einstehen. Deswegen die Eingangsfrage, inwiefern hat denn Digitalisierung auch Ihre DIVI-Präsidentschaft geprägt?
Die hat die Präsidentschaft sehr deutlich geprägt. Das war allerdings auch kein Zufall, sondern das war Absicht. Ich hatte am Anfang meiner Präsidentschaft den Mitgliedern so eine Roadmap vorgestellt und da war die Weiterentwicklung der Telemedizin und auch insgesamt der digitalen Vernetzung einer der Top-Themen. Und das haben wir in den letzten 2 Jahren auch mit aller Macht, mit vielen anderen dann auch vorangetrieben.
Über konkrete Projekte wollen wir gleich auch noch sprechen. Die DIVI, auch Sie als Präsident, haben während der Pandemie immer zur Vorsicht gemahnt, aufgeklärt über die Lage auf den Intensivstationen. Das soll jetzt kein Podcast zu Corona werden, aber ich denke, gerade hier gibt es einige Anknüpfungspunkte zur Digitalisierung. Vorneweg das Intensivregister zur Bettenbelegung auf den Intensivstationen, heute fast jedem ein Begriff. Welche Bedeutung hat dieses digitale Register und die Verfügbarkeit von Daten heute für die Intensivmedizin?
Das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel. Also das Intensivregister oder der Beginn des Intensivregisters war weit vor Corona als ein kleines Register für Lungenversagenserkrankungen oder respektive Patienten mit dieser Erkrankung, sodass sie also am Anfang der Pandemie hier eine Basis hatten und auf der sehr schnell aufbauen konnten und mit hoher Aktivität von engagierten DIVI-Mitgliedern hier eben und auch der DIVI und des RKI und auch des BMGs gemeinsam, das ist ja immer auch so ein Teamgedanke, alleine geht das ja sowieso immer nicht, konnten wir hier gemeinsam tatsächlich dann sehr schnell dieses Register etablieren und auch deutschlandweit etablieren. Damit hatten wir sehr schnell einen sehr tagesaktuellen Überblick über die Lage. Und ich nenne Ihnen jetzt mal so 2 Beispiele, wo das besonders deutlich geworden ist, dass das sehr wichtig ist. Also zum Beispiel hatten wir Anfang des Jahres 21 und auch am Ende des Jahres 21 in einigen Regionen Deutschlands, also zum Beispiel am Ende war das dann in Thüringen und in Bayern, so viele Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen, dass die einfach keine Betten und keine Beatmungsgeräte mehr hatten. Und wir konnten also sehr genau sehen, in welchen Regionen Deutschlands noch Kapazitäten vorhanden sind und haben dann eben dorthin Patienten transferiert mit dem sogenannten Kleeblattsystem. Also das hat alles wirklich sehr gut geklappt. Und ein zweites sehr wichtiges Beispiel ist, dass wir auch im Jahre 21, so in der Frühjahrswelle, konnten wir sehr genau den weiteren Verlauf der nächsten 2 Wochen vorhersagen mit Hilfe meines Kollegen hier aus Aachen, dem Professor Andreas Schuppert, der so ein KI- und Modellexperte ist. Und weil wir einfach die Daten bis dato hatten aus dem Register, konnte er darüber sozusagen sehr gut errechnen, wie sich der weitere Verlauf entsprechend darstellen wird. Und damit konnten wir also vorher der Politik wichtige Informationen geben und sagen, also wir würden eben Maßnahmen empfehlen, die diesen Anstieg eben eindämmen können. Also das war wirklich Krisenbewältigung aufgrund wissenschaftlicher Basis mit gemeinsam eben der digitalen Verwendung dieser Daten.
Also die enge Datenlage hat eben eine schnelle Reaktion ermöglicht, aber eben auch ermöglicht, dass man zukünftige Krisensituationen antizipieren und schnell Maßnahmen einleiten konnte.
Genau, also im Sinne von verhindern, also Prävention. Und das fand ich eigentlich besonders wichtig, dass man eben mit Hilfe vorhandener Daten und digitalen Prozessen in der Lage ist, vorauszusehen und also zu versuchen, dass man eben zum Beispiel damals durch Verlängerung von Lockdown-Maßnahmen dann eben entsprechend diese Spitzen und die Überlastung des Gesundheitssystems und insbesondere der Intensivmedizin zu verhindern. Also das war wirklich ein sehr lebensnahes Beispiel, welches Potenzial tatsächlich Digitalisierung für uns hat.
Wie kann ich mir das jetzt gerade zu Beginn vorstellen? Also das Register, ich übertreibe jetzt vielleicht, wurde über Nacht quasi aus der Taufe gehoben. Es musste auf jeden Fall sehr schnell gehen. Okay.
Genau.
Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist es vielleicht auch ein Paradebeispiel für andere Digitalisierungsprojekte? Einfach weil man ja hands-on aus der Not etwas heraus schnell schaffen musste.
Ja, ich glaube tatsächlich, wichtige Dinge sind, es gibt schon einen gewissen Grundkern, auf dem man aufbauen kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und dann ist eben wichtig, dass Wissenschaftler oder in unserem Fall dann eben Mediziner plus Experten wie zum Beispiel eben vom RKI, die eben auch, sagen wir mal, den ganzen regulatorischen Teil auch gut abdecken konnten, plus dann eben natürlich auch die politisch Verantwortlichen, sprich ein Bundesministerium in unserem Fall, die dann eben dafür sorgen, dass das eben auch bundesweit dann durchgesetzt wird. Also ein alleiniger Aufruf der DIVIRT auch, hat auch schon viele motiviert, aber eben nicht alle. Aufgrund einer Verordnung des BMGs haben dann wirklich alle Krankenhäuser mit Intensivmedizin dann entsprechend Informationen uns gegeben.
Vernetzung und Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten werden ja generell heiß diskutiert, ist auf jeden Fall hochpolitisch. Meinen Sie, ob solche gelungenen Projekte wie jetzt von der DIVI das Intensivregister vielleicht auch ja eine Art Türöffner für andere Bereiche sein kann, dass das Thema auch mehr ja auch Akzeptanz gewinnt?
Das hoffe ich sehr. Also wir haben ja auch ein anderes Beispiel aus der DIVI-Zeit ist ja auch wirklich die Telemedizin. Wir hatten ja aufgrund unseres Innovationsformprojektes hier in NRW, das Telnet-NRW-Projekt, aber auch das Projekt ERIC zum Beispiel im Bereich Berlin durch die Charité ja vorangetrieben mit Partnern, haben wir ja schon gezeigt, dass Teleintensivmedizin nicht nur nice to have ist, sondern wirklich messbar die Qualität der Versorgung verbessert. Wir sind dann ja am Beginn der Pandemie unter dem Eindruck, dass wir eine Überlastung und Zustände, wo wir Patienten nicht ordentlich versorgen können, verhindern wollten, sprich jedes Intensivbett wirklich verwenden, was in NRW zum Beispiel zur Verfügung steht. Lungenversagenspatienten sind eigentlich Uniklinik- oder Zentrumspatienten, also nicht Patienten für normale Krankenhäuser, die schicken die uns normalerweise immer gleich. Und das ging dann ja, oder wir mussten ja davon ausgehen, dass das gar nicht möglich war. Von daher haben wir dann gesagt, telemedizinische Vernetzung ist hier die richtige Antwort. Und wir haben wirklich in 7 Tagen und 7 Nächten gemeinsam mit vielen Engagierten hier auch das virtuelle oder die Vorstufe des virtuellen Krankenhauses NRW ja etabliert und standen dann wirklich Ende März allen Kolleginnen und Kollegen in NRW zur Verfügung mit Telemedizin. Das war ganz, Sie als ZTG waren ja auch mit beteiligt, das war ja wirklich basic, da ging es nicht um nice und shiny, sondern einfach um wirklich Informationsübermittlung, weil wir hatten ja ein ganz großes Defizit an Kenntnis damals als Mediziner und haben ja bis heute das wirklich immer noch aufrecht erhalten, haben etwa 4000 Konsile seitdem gemacht für Covid-19-Patienten und konnten ja auch zeigen, dass wir damit die Sterblichkeit der beatmeten Covid-19-Patienten im Vergleich zum Bundesdurchschnitt etwa um 20% senken konnten. Also in anderen Worten, Telemedizin hat hier in der Corona-Pandemie wirklich Leben gerettet. Und daraufhin haben wir uns ja auch an die Politik gewendet und letztendlich auch an den GBA. Und da gab es ja zwischenzeitlich ein Zentrumsbescheid eben zur Versorgung dieser Covid-19-Patienten in der Intensivmedizin, also ein echter Erfolg, dass wir sozusagen in die Regelversorgung übertragen haben. Und das ist jetzt auch verstetigt worden im Rahmen der Herz- und Lungenzentrum. Also die Telemedizin in der Intensivmedizin für die Behandlung von Covid-19 oder für die Unterstützung der Behandlung von Covid-19-Patienten ist durch die Zentrumsregelung des GBAs jetzt finanziert. Und das ist auch ein ganz großer Erfolg tatsächlich im Rahmen meiner Divi-Präsidentschaft, dass wir hier so entscheidende Schritte vorangegangen sind. Und müssen jetzt allerdings auch sehen, dass wir das dann eben noch erweitern und verbreitern, weil wir haben ja nicht nur Covid-19-Patienten, sondern wir haben viele schwerkranke Patienten und die gilt es eben auch alle telemedizinisch zu versorgen, die Schwerstkranken, weil das haben wir ja in dem Telnet-Projekt unter anderem gezeigt.
Sie sprechen jetzt das Telnet-NRW-Projekt an, eine wissenschaftliche Studie zum Nutzen von Telekonsilen für die Versorgung. Da wollen wir gleich auch noch drüber sprechen. Vorher würde ich Sie aber bitten, dass wir noch mal ganz konkret werden. Was bringt so ein Telekonsil für die tagtägliche Versorgung?
Ja, also wir hatten zum Beispiel im Telnet-Projekt 17 Krankenhäuser und zwei Zentren, Uniklinik Aachen und Münster, die mit Expertinnen und Experten unterstützt haben. Das war dann in aller Regel eine Visite, wo eben ein Experte im Zentrum dann mit audiovisueller Übertragung und auch elektronischer Fallakte eben die Patienten auf der anderen Station, also im Patientenzimmer, am Patientenbett visitiert hat. Das heißt, man hat sich also mit den Kollegen ausgetauscht, man hat den Patienten gesehen, man hat alle Daten zur Verfügung gehabt, auch die Bilddaten und hat dann eben gemeinsam beraten, was die wichtigen nächsten diagnostischen und therapeutischen Schritte sein können. Und genau das haben wir eben auch in der Corona-Pandemie gemacht. Hier war natürlich am Anfang, wir waren ja als Uniklinik am Anfang wegen des Hotspots Heinsberg, hatten wir sehr viele Covid-19-Patienten initial, hatten einen relativ hohen Erfahrungsschatz schon und den konnten wir dann eben telemedizinisch weitergeben und haben jetzt ein Netzwerk in NRW von über 140 Krankenhäusern, von denen so gute 40 wirklich aktiv teilnehmen. Das heißt also, uns kontaktieren und dann findet eben eine audiovisuelle Verbindung statt. Und ich habe hier in Aachen haben wir 24 Stunden 7 jemanden zur Verfügung, weil Intensivmedizin kann ja auch mal 2 Uhr morgens ein Problem auftreten. Und dann kann man dann eben innerhalb weniger Minuten so eine Verbindung anfordern und bekommt die auch und dann eben entsprechend Ratschläge und Unterstützung.
Wenn wir das Ganze jetzt nochmal auf das Innovationsfondsprojekt Telnet@NRW beziehen, was hat sich da gezeigt? Welchen Effekt haben Telekonsile auf die Versorgung, wenn man sie wirklich intensiv nutzt?
Also das war wirklich ein ganz wichtiges Projekt für die Telemedizin, weil wir von der wissenschaftlichen Methodik wirklich ein randomisiertes, prospektives Studiendesign gewählt haben. Das war oftmals vorher international nicht der Fall. Also hier wirklich ein Qualitätssprung, auch von der methodischen Herangehensweise. Wir hatten sehr viele Patienten, die wir rekrutieren konnten, insgesamt über 150.000, also nach meinem Kenntnisstand die größte Telemedizinstudie Europas. Davon waren über 10.000 eben auch Intensivpatienten. Und hier konnten wir zum Beispiel zeigen, dass die Behandlung schwerer Infektionen, Blutstrominfektionen mit Staphylococcus aureus, die sehr, sehr tödlich verläuft, aber auch eine schwere Sepsis oder septischen Schock, dass hier die Qualität der Behandlung signifikant, etwa um Faktor 4, besser ist als in der Kontrollgruppe. Also wirklich einen extremen Anstieg an Behandlungsqualität, ebenso auch die Behandlung dieses Lungenversagens, das war ja vor Corona nicht so im Fokus, also quasi die Behandlungsqualität verdoppelt werden konnte. Das ist also die Adhärenz zu evidenzbasierter Diagnostik und Therapie. Aber auch auf der anderen Seite Im ambulanten Bereich zum Beispiel konnten wir auch zeigen, dass Antibiotika eingespart werden konnten, also bei unkomplizierten Harnwegsinfekten oder auch bei unkomplizierten Atemwegserkrankungen, wo oftmals vorher Antibiotika gegeben worden sind. Das ist ja auch nicht sozusagen ohne Effekt. Also wir haben dadurch eben mehr Resistenzen und können die Antibiotika nicht mehr so lange verwenden, als wenn wir die nur wirklich ganz präzise verwenden. Also auch hier ein großer Erfolg auf der anderen Seite. Und was ich auch sehr beachtlich fand, dass wir die Sterblichkeit bei Sepsis-Patienten immerhin um 5% reduzieren konnten im Intensivbereich. Also wirklich sehr substanzielle, robuste und auch signifikante Ergebnisse.
Wo stehen wir denn politisch bezüglich der Finanzierung? Sind für Teleintensivmedizin die Weichen gestellt?
Im Bereich der Covid-19-Patienten ja. Allgemein sind wir noch nicht da, wo ich gehofft hatte, dass wir nach der Corona-Pandemie sein können. Also wir haben noch keine Regelfinanzierung für die Teleintensivmedizin in Deutschland, für alle Patienten, die es benötigen, wo wir gezeigt haben, wissenschaftlich, und das ja auch publiziert haben inzwischen in einem Peer-Reviewed Journal international, dass das Vorteile für unsere Patienten sind und Leben rettet. Und hier müssen wir einfach nach wie vor arbeiten. Also dass man könnte zum Beispiel auch ein Zentrum für Intensivmedizin und Telemedizin aufbauen und auch finanzieren und könnte soweit bundesweit dann wirklich das dann sehr standardisiert und qualitätsgesichert aufbauen und eben auch finanzieren. Das wäre auch relativ kostengünstig vergleichsweise meines Erachtens und hätte eben einen sehr hohen Effekt auf der einen Seite auf die Güte der Versorgung und die Qualität der Versorgung und auch, das konnten wir auch in dem virtuellen Krankenhaus bei den Covid-Patienten zeigen, dass unnötige Transporte eben auch verhindert werden können. Also sprich, wohnortnahe Versorgung auf hohem Niveau. Und für mich ist die Zukunft der Versorgung, digitale Gesundheitsnetzwerke, also wo Sie ein Zentrum haben mit Expertinnen und Experten und angeschlossene Krankenhäuser in den Regionen oder auch darüber hinaus, um dann eben letztendlich die Versorgung zu sichern und zu verbessern angesichts der epidemiologischen Entwicklung, der jetzt schon vorhandenen Personalressourcen, Verknappung. Und das wird ja nicht besser. Die geburtenstarken Jahrgänge kommen ja so langsam ins Rentenalter. Wir müssen jetzt vorsorgen und auch eben finanziell abgesichert, robust vorsorgen, dass wir nicht nur in der Intensivmedizin, sondern allgemein die medizinische Versorgung eben so aufstellen, dass wir in 5 und 10 Jahren eben auch noch gut versorgen können mit weniger Menschen, die versorgen, aber mehr Patienten. Diese Schere geht ja immer mehr auf. Und das ist wirklich ganz wichtig. Und ich hoffe, dass wir, dass unsere Stimme laut genug ist, damit sie dann auch bald gehört wird. Sie wird ja gehört, aber es hat noch nicht die letztendlichen Konsequenzen nach sich gezogen. Hier müssen wir einfach weiterarbeiten.
Was könnten da so die nächsten Schritte sein?
Ja, wir müssen weiter im Gespräch bleiben, Vorschläge machen und auch weiter zeigen, dass es eben sinnvoll ist. Was mich sehr motiviert und auch, sagen wir mal, letztendlich zuversichtlich stimmt, ist der Punkt, dass wir auch was wir in NRW und Deutschland gezeigt haben, auch bei der Europäischen Kommission als Projektantrag zur Covid-Bekämpfung eingereicht haben. Das Projekt heißt ICU for Covid mit 9 Mitgliedstaaten, wo wir eben auch solche ICU-Hubs in den verschiedenen Mitgliedstaaten wirklich errichtet haben. Also zum Beispiel in Lettland, in Rumänien, in Griechenland, in Portugal, in Österreich, natürlich auch in Deutschland. Und die Kommission wirklich begeistert ist von den Resultaten innerhalb von 2 Jahren in der Corona-Pandemie wohlgemerkt, was technisch auch ganz schön schwierig war manchmal. Und da machen wir jetzt überall Telemedizin und wir machen zum Beispiel auch Telemedizin mit Rumänien und mit Griechenland im Moment ganz aktuell, heute zum Beispiel. Und das soll jetzt verstetigt werden auf europäischer Ebene in ein europäisches Referenznetzwerk Acute Care in Telemedicine. Und ich hoffe einfach, dass es kommt sozusagen aus Deutschland. Wir befruchten Europa und ich hoffe, dass diese positive Aufnahme der Europäischen Kommission und der anderen Mitgliedstaaten und das dann wieder sozusagen auch uns stärkt und die Verantwortlichen überzeugt, dass das einfach eine Maßnahme ist, die Zukunftssicherung bedeutet für die Gesundheitsversorgung der kritisch kranken Patienten und dass das eben wichtig ist und eine kritische Infrastruktur, das haben wir ja alle in den letzten knapp 3 Jahren, glaube ich, gelernt. Und mir ist nochmal klar geworden in den letzten 3 Jahren, wir reden ja nicht nur über Pandemic Response, um es mal auf Neudeutsch zu sagen, sondern haben wir uns sehr viel mit Terror auseinandergesetzt nach den Anschlägen. Dann kam die Pandemie, dann kam Naturkatastrophe mit der Überflutung, dann kam der Krieg. Also wir müssen catastrophic responsive sein. Wir müssen uns sozusagen widerstandskräftig machen, um sehr dynamisch und auch schnell reagieren zu können. Intensivmedizin ist sicherlich eine der zentralen kritischen Infrastrukturen, wenn immer es um solche Katastrophen geht. Und die muss man eben zukunftssicher strukturieren, aufbauen und den Mehrwert einfach im Tagtäglichen und insbesondere in Katastrophen dann entsprechend zur Verfügung haben.
Vielleicht noch als Abschlussfrage, da Sie ja jetzt auch die Präsidentschaft, die wir auch abgeben zum Ende des Jahres. Was wünschen Sie sich, welche Rolle die DIVI denn hier auch in Zukunft einnehmen wird?
Ja, ich werde auf dem Kongress gemeinsam mit anderen Mitgliedern der DIVI eine neue wissenschaftliche Sektion Digitale Medizin gründen. Ich glaube, wir müssen weiter das Potenzial der Digitalisierung in der Medizin und insbesondere auch in der Intensivmedizin weiter ausbauen, mit Daten unterfüttern, weiter in der Diskussion mit den politisch Verantwortlichen bleiben und letztendlich dann eben sowohl die Strukturen, Prozesse als auch den Inhalt dann etablieren in den nächsten Jahren, um eben uns zukunftssicher aufzustellen. Also mit anderen Worten, die Präsidentschaft hört dann zwar für mich auf, danach werde ich aber erstens noch 2 Jahre sozusagen das zweitwichtigste Amt, die wir als Past-Präsident innehaben. Und auch ansonsten, auch ja in Rolle der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin und in einfach weiterarbeiten mit vielen Partnerinnen und Partnern und Institutionen, um eben wirklich dieses zentral wichtige Versorgungsthema voranzutreiben und nicht zu ruhen, bis wir dann eben das Ganze in der Regelversorgung etabliert haben.
Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall alles Gute, Herr Professor Marx. Vielen Dank für das Gespräch, was wir heute führen konnten und alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank, Frau Schlesinger, Ihnen auch.
Dankeschön.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Tele in der Intensivmedizin. Wir haben mit Professor Gernot Marx, dem Präsidenten der DIVI, der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, gesprochen. Ende November findet der DIVI-Kongress statt. 3 Tage Austauschen und Netzwerken vor Ort in Hamburg und auch im Stream für zu Hause zum Nachschauen. Die Links für diese Sendung gibt es wie immer in der Beschreibung, zum Beispiel zu den Innovationsformprojekten Telnet@NRW und ERIC. Vor kurzem fand ja auch die Medica-Messe in Düsseldorf statt. Am NRW-Gemeinschaftsstand gab es viele Vorträge zu Telekonsilen und dem virtuellen Krankenhaus. Auch die Vorträge verlinken wir. Ansonsten war es das für diese Folge. Mein Name ist Saskia Schlesinger. Ich arbeite bei der ZTG, dem Zentrum für Telematik und Telemedizin. Wir stecken hinter diesem Podcast. Wir versuchen hier, aktuelle E-Health-Themen ein bisschen hintergründiger aufzubereiten und greifen dafür auf Projekte, an denen wir beteiligt sind, und unser Netzwerk aus NRW und deutschlandweit zurück. Ich sage Ciao. Wir hören uns hoffentlich bald wieder.